Liebe Gemeinde, es gibt Menschen, also ich denke, die meisten kennen das, es gibt so Menschen, mit denen niemand tauschen möchte. Menschen, bei denen wir wahrscheinlich sogar froh oder erleichtert sind, nicht mit ihnen tauschen zu müssen. Und ein so ein Mensch ist die 24-jährige Lizzie Velasquez aus den USA. Lizzie leidet an einem sehr seltenen, schweren Gendefekt, der sie körperlich völlig entstellt hat. Sie kann kaum Körperfett aufbauen und auch hat sie nur ganz wenig Muskulatur. Sie wiegt deshalb nur 27 Kilo. Also egal wie viel sie isst, sie nimmt trotzdem nie zu. Außerdem altert ihre Haut auch noch viel schneller als normal und sie ist auf einem Auge blind. Und ihr Anblick ist wirklich entstellt, also wirklich gespenstisch, zum Fürchten. Wer das mal sehen möchte, kann ihren Namen im Internet mal eingeben. Ich habe das Foto euch heute Morgen jetzt erspart. Wer sie angucken möchte, darf sie gerne mal in einer Suchmaschine eingeben. Ihr Anblick ist wirklich nicht schön und deshalb wurde sie auch schon im Kindergarten zur Außenseiterin. Das war sie gewohnt von Anfang an, dass sie Zielscheibe von Spott und Häme der allerübelsten Art gewesen ist. Ihre Mitmenschen ekelten sich vor ihr und kleine Kinder liefen weinend davon, wenn sie Lizzie sahen. Der traurige Höhepunkt kam dann, als sie die Highschool besuchte. Ein unbekannter Kommilitone von ihr lud auf YouTube, diesem bekannten Internetvideoportal, lud auf YouTube ein heimlich gedrehtes Video von ihr hoch mit dem Titel Die hässlichste Frau der Welt. Das wurde unzählige Male geliked, Zustimmung ausgedrückt und unter diesem verächtlichen Titel Die hässlichste Frau der Welt wurde sie der weltweiten Internetgemeinde bekannt. Binnen kürzester Zeit wurde das Video weltweit etwa 4 Millionen Mal angeklickt und mit den bösartigsten Kommentaren versehen, die man sich nur vorstellen kann. Einige von den harmloseren waren, sie ist ein Monster oder tu der Welt einen Gefallen und erschieß dich. Täglich erhielt sie in dieser Zeit auf einmal Morddrohungen. Nach einer schweren Krisenzeit fand Lizzie dann zum Glauben an Jesus Christus. Und sie erzählt, dass sie sich irgendwann fragte, wem glaube ich eigentlich? Glaube ich wildfremden Menschen und Kommentaren aus dem Internet? Oder glaube ich Gott, der über mich ausspricht, dass ich wertvoll und einzigartig bin? Und heute ist Lizzie nicht nur eine überzeugte Christin, sondern eine fröhliche, lebensbejahende Person, Buchautorin und Motivationstrainerin. Und wer ihre bewegende Geschichte mal ausführlicher lesen will, der kann das im Internet auch einfach tun, indem er in einer Suchmaschine die hässlichste Frau der Welt eingibt. Und dann werden da einige Artikel und Berichte über Lizzie Velasquez' Geschichte kommen. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viele Worte über Lizzie selbst verlieren, sondern vielmehr über diese Menschen nachdenken, die sie da so gequält haben. Also Lizzie ist völlig unschuldig zur Zielscheibe von Menschen geworden, die froh waren, nicht so zu sein wie sie. Aber nicht im Sinne von einer frohen, demütigen Dankbarkeit, die mich vor Gott auf die Knie fallen ließe. Denn niemand von uns hat ja sein Aussehen wirklich in der Hand. Machen wir uns da nichts vor. Sondern mit einer unfassbaren Hetze wurde hier diese Frau von einem selbstgerechten Mob im Internet zur Persona non grata erklärt und ihre Würde mit Füßen getreten. Ein Glück bin ich nicht so wie diese Lizzie, so hässlich, so eklig, so abartig. Und deshalb habe ich auch das Recht, Leuten wie dieser Lizzie meine ganze Verachtung entgegenzubringen. Ein Glück bin ich nicht so wie die. Gut, hier im Raum werden wahrscheinlich die wenigsten Leute so denken, wenn überhaupt einer. Die meisten von uns hätten, denke ich mal, Mitleid mit Lizzie gehabt und sich nicht an dieser Mobbing-Aktion beteiligt. Aber ich vermute noch was ganz anderes. Viele von uns haben, während ich jetzt diese Leidensgeschichte erzählt habe, wahrscheinlich sehr verächtlich über diese Menschen gedacht, die Lizzie da im Internet so zugesetzt haben. Und selbstverständlich haben wir uns innerlich sofort von diesen Menschen distanziert, als ich das erzählt habe. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich will auch niemandem was unterstellen, aber mir persönlich kamen solche Gedanken, als ich diese Geschichte gelesen habe. Boah, was sind das für Unmenschen? Wie können die nur so grausam sein? Ein Glück bin ich nicht so wie die. Ja, wie schnell ist das ganz intuitiv, unterbewusst an dieser Stelle von uns gedacht, ob es uns in dem Moment bewusst ist oder nicht. Ein Glück bin ich nicht so wie die. Ein Glück bin ich nicht so. Da ist doch derselbe Gedanke, den die Menschen im Internet hatten, als sie Lizzie fertig gemacht haben. Ein Glück bin ich nicht so wie diese Lizzie. So herum haben wir dafür natürlich null Verständnis. Aber vielleicht schleicht sich jetzt wiederum auch bei uns dieser Gedanke ein. Ein Glück bin ich nicht so wie diese Menschen, die Lizzie fertig gemacht haben. Ein Glück bin ich nicht so. Bin ich nicht so, was eigentlich? Nicht ganz so sündig? Nicht ganz so schlecht? Nicht ganz so böse? Nicht so wie die eben. Denen aber, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Dieses Urteil Jesu müsste uns eigentlich zutiefst schockieren. Jedenfalls dann, wenn wir wirklich verstanden haben, was Jesus uns damit sagen will. Denn es ist doch eigentlich gar keine Frage. Natürlich war der Pharisäer der bessere Mensch als der Zöllner. Machen wir uns da bitte nichts vor. Wir haben ja oft schon so diese Schablone in unserem Kopf, mit der wir solche Bibelgeschichten lesen, dass die Pharisäer immer die Bösen und die Schlechten sind und dass die Zöllner im Grunde arme Schäfchen sind, denen eben bisher nur niemand von Gott und seinen Geboten erzählt hat, die nur darauf warten, von Jesus erlöst zu werden. Nur dieses Bild entspricht eben in keinster Weise der gesellschaftlichen Wirklichkeit zur Zeit Jesu. Die Zöllner kann man moralisch guten Gewissens auf eine Stufe stellen mit den Leuten, die Lizzie im Internet gemobbt und beschimpft und bedroht haben. Das waren wirklich üble Zeitgenossen, die wenig Skrupel kannten. Und da hat zu der Zeit überhaupt niemand gedacht: Oh, arme, arme Schäfchen. Ja, oder hat irgendjemand, während ich die Geschichte von Lizzie erzählt habe, über die Internetmobber gedacht: Oh, arme, arme Schäfchen? Wahrscheinlich nicht. Sondern das sind wirklich Personen, bei denen normalerweise jedem von uns die blanke Wut packt über so ein schreckliches Verhalten anderen Menschen gegenüber. Und so und nicht anders müssen wir uns auch die Zöllner zur Zeit Jesu vorstellen. Blanke Wut. Nichts anderes konnte man damals mit denen in Verbindung bringen. Und die Pharisäer waren auch keinesfalls die Bösen, sondern das waren die anständigen und die Gläubigen in der Gesellschaft, diejenigen, die Gott wirklich ernst nehmen wollten, die gesellschaftlich auch was zum Guten verändern wollten, die sogar bereit waren, persönlich Entbehrung dafür auf sich zu nehmen. Die Pharisäer wären jene Gruppe gewesen, die einer Lizzie im Internet zur Hilfe beigesprungen wären. Sie hätten vermutlich eine Anti-Mobbing-Kampagne gestartet und von der Politik lauthals härtere Maßnahmen gegen Cybermobbing gefordert. Sie hätten Lizzie sicher auch Seelsorge angeboten, ihr von Gott erzählt. Also das wären gesellschaftlich doch eindeutig die Guten. Und in der Gemeinde hätte ihnen dieses Engagement natürlich auch Ansehen eingebracht. Und das meine ich gar nicht als Kritik, sondern solch ein Verhalten darf und soll ja auch positiv gewürdigt werden. Aber wenn das so ist, dass die Pharisäer wirklich die Guten und die Zöllner die Schlechten sind, dann muss es uns doch umso mehr schockieren, dass am Ende der Geschichte Jesus die Schlechten gerecht spricht und die Guten tadelt. Also wie kommt Jesus zu so einem Urteil? Es gibt Ausleger, die sagen, der Pharisäer in dem Gleichnis wird von Jesus getadelt, weil er sich selbst für sündlos halten würde. Und das wäre ja schon ziemlich stolz und hochnäsig. Nur das stimmt leider nicht. Der Pharisäer sagt mit keinem einzigen Wort, dass er sündlos wäre. Und im Übrigen war das auch überhaupt nicht die theologische Lehrmeinung der Pharisäer, dass es Menschen gibt, die Sünder gibt und Menschen gibt, die keine Sünder gibt. Das haben die Pharisäer nicht gelehrt. Die Pharisäer haben natürlich ganz klar biblisch gelehrt, alle Menschen sind Sünder. Das war klar, das ist schon vom Alten Testament her klar. Die Pharisäer hätten damals sehr deutlich widersprochen, wenn man ihnen unterstellt hätte, ihr lehrt und behauptet, dass ihr keine Sünder seid. Der Pharisäer betet nicht, Herr, ich bin kein Sünder, sondern was betet der Pharisäer? Ich bin nicht so wie die anderen. Ja, ich bin auch Sünder. Klar, irgendwas macht ja jeder mal falsch. Aber hey, ganz so schlimm wie die anderen bin ich doch auch nicht. Da draußen laufen Mörder rum, Perverse, Vergewaltiger, Räuber, Betrüger, Mobber, Heuchler, ich weiß nicht was noch alles. Nee, in die Reihe gehöre ich nun wirklich nicht rein. So was habe ich mir doch nie zu Schulden kommen lassen. Alle Menschen sind Sünder? Okay. Aber besser als Mörder und solche Mobber bin ich doch allemal. Natürlich brauche ich auch Gottes Gnade und Gottes Hilfe. Aber hey Gott, im Grunde hast du mit mir doch einen ganz guten Fang gemacht. Das war die Grundeinstellung der Pharisäer. Und mal ganz ehrlich, ist uns solches Denken wirklich so fremd? Als ich die Geschichte von Lizzie gehört habe, meine erste Reaktion war natürlich ganz klar, dass ich Mitleid mit ihr hatte. Und danach wurde ich wütend über die Täter angesichts so viel Grausamkeit. Und der Gedanke daraufhin ist dann eben fast schon automatisch, ein Glück bin ich nicht so. So eine innere Distanzierung. Oder hat jemand während dieser Geschichte von Lizzie gedacht, ja, so schlecht wie diese Internetmobber, so schlecht bin ich ja auch. Ich bin ja überhaupt keinen Deut besser. Ich wäre zu so etwas ganz genauso fähig. Ich weiß es nicht, vielleicht hat das ja auch jemand gedacht. Wie gesagt, ich will da keinem Unrecht tun, aber ich glaube fast, dass die meisten doch eher gedacht haben, ein Glück bin ich nicht so. Ein Glück. Oder sich zumindest innerlich distanziert haben. Und mehr hat der Pharisäer in diesem Gleichnis doch auch nicht getan und empfunden. Das war genau die gleiche menschlich leicht nachzuvollziehende Reaktion, als er den bösartigen Zöllner gesehen hat. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner und wie all die anderen schlechten Menschen auf der Welt. Das Problem an diesem Denken, das doch ein wenig in uns allen drin sitzt, das Problem daran ist, dass wir einem Selbstbetrug auffliegen. Wir glauben nämlich, sehr hartnäckig übrigens, dass unser eigenes persönliches Gutsein oder Schlechtsein sich aus dem Vergleichen mit anderen Menschen ergibt. So was Schlimmes wie diese Internetmobber habe ich noch nie gemacht, also bin ich ja besser als die. Ich tue mehr Gutes als viele andere Menschen, vielleicht sogar als die meisten in unserer Gesellschaft. Ich bin auch nicht schlimmer als die meisten Menschen in unserer Gesellschaft. Also bin ich doch im Grunde ein guter Mensch. Die Wahrheit ist aber, der persönliche Vergleich mit anderen Menschen führt uns unweigerlich in die Irre. Der persönliche Vergleich mit anderen Menschen führt uns unweigerlich in die Irre. Wir Menschen neigen dazu, uns miteinander zu vergleichen. Das, klar, das ist in gewisser Hinsicht auch notwendig. Das geschieht ganz automatisch. Das werden wir nie einstellen können. Das werden wir nicht aus uns rausbekommen. Denn unsere gesamte menschliche Wahrnehmung basiert letzten Endes auf vielen Vergleichswerten, die unser Gehirn abgespeichert hat. Das Wetter heute ist schlecht. So eine Aussage kann ich ja nur treffen, weil ich Vergleichswerte abgespeichert habe. Ja, weil ich weiß, es gibt auch anderes Wetter. Also wenn das Wetter jeden Tag exakt identisch wäre und sich zu keiner Sekunde ändern würde, dann könnte ich auch nicht von gutem oder schlechtem Wetter reden. Also diese Vergleiche sind für unsere Wahrnehmung tatsächlich wichtig und notwendig. Aber in einem Punkt führt uns das Vergleichen eben auch ganz gehörig in die Irre, nämlich dann, wenn ich mein eigenes persönliches Gutsein oder Schlechtsein vergleiche mit dem Gutsein oder Schlechtsein anderer Menschen, wer immer das auch sein mag. Und vor allem, wenn ich dann zum Schluss komme, ich brauche ja gar keine Umkehr zu Gott oder ich brauche keine Umkehr zu Gott mehr, weil ich bin ja schon mal zu ihm umgekehrt. Ich bin ja bekehrt. Für Gott ist es aber völlig uninteressant, ob ich besser oder schlechter bin als die, als zum Beispiel diese Internetmobber. Gott wird niemanden von uns danach beurteilen, ob er besser oder schlechter gewesen ist als bestimmte andere Personen oder gar als die Mehrheit in unserer Gesellschaft. Sondern Gott sieht jeden Einzelnen von uns für sich selbst an, als einzelne Person. Ganz egal, was die anderen gemacht haben oder nicht gemacht haben. Gott wird eines Tages nur interessieren, wer bist du? Was ist mit dir? Und sein Wort, die Bibel sagt, ich und du, wir sind alle Menschen, die Umkehr brauchen. So heißt es im Römerbrief, Kapitel 3. Denn darin sind die Menschen alle gleich, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und daraus folgt, dass jeder von uns Umkehr zu Gott braucht. Ob ich Pharisäer oder Zöllner bin, ob ich zu den Guten oder zu den Schlechten gehöre, zu den Mobber, zu den Gemobbten oder zu denjenigen, die über die Mobber entsetzt sind. Ja, selbst Lizzie als Opfer hat Umkehr nötig gehabt. Aber was ist mit Umkehr zu Gott eigentlich genau gemeint? Umkehr beginnt, wenn ich zugebe, dass ich mich in meinem Leben verlaufen habe. Und zu Gott umkehren heißt, wenn ich bekenne, dass ich den richtigen Lebensweg selbst gar nicht finden kann, sondern dass ich Gott brauche, der mir seinen guten Weg zeigt, der zum ewigen Leben führt. Und Jesus Christus sagt, dass er dieser gute Lebensweg ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Brauche ich auch Umkehr, wenn ich schon Christ bin? Oder ist dieser Ruf zur Umkehr nicht eigentlich nur für Nichtchristen? Das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner richtet Jesus gerade an die Menschen, die glauben, mit Gott im Reinen zu sein. Mit denjenigen, die fromm leben. Ich stelle mal die Gegenfrage, sündigen Christen, sündigt man als Christ noch? Und ich denke, jeder, der ehrlich mit sich selber ist, wird zugeben müssen, ja, natürlich, auch als Christ bin ich nicht sündlos. Aber solange ich noch sündige, solange gilt auch mir als Christ Jesu Ruf zur Umkehr. Martin Luther schreibt in seiner ersten These von seinen berühmten 95 Thesen, Als aber unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, da wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße und Umkehr sei. Und das ist der Kern unseres Evangelischseins, dass unser Leben als gläubige Christen geprägt ist und geprägt bleibt von der ständigen Umkehr zu Gott, sodass wir uns immer mehr auf Gott hin zubewegen. Und solange es noch Sünde in meinem Leben gibt, richtet sich der Ruf zur Umkehr an Christen und Nichtchristen. Sicherlich ist die Umkehr eines Nichtchristen was ganz anderes als die Umkehr eines Christen, denn ein gläubiger Christ darf wissen, ich gehöre zu Gott, nichts kann mich aus seiner Hand reißen, und wenn ein Christ umkehrt, kehrt er als Kind Gottes zu seinem Vater zurück. Wer noch nicht Christ ist, wer sein Leben Jesus noch nicht anvertraut hat, der wird durch seine Umkehr zu einem Kind Gottes gemacht. Aber gerade hier ist der Punkt, auf den Jesus in seinem Gleichnis hinaus will. Nicht für die Zöllner, Mörder und Mobber ist die Umkehr zu Gott am schwersten, sondern gerade für die Frommen und Gläubigen, für die Christen, die meinen, sie hätten es nicht mehr nötig, umzukehren. Weil ich habe das ja alles schon mal gemacht. Und weil sie doch ein tolles, vorbildliches Leben als Christ führen. Und das ist genau das Radikale an diesem Gleichnis, dass Jesus sagt, dass wir alle und jeder von uns immer wieder von Neuem die Umkehr zu Gott brauchen. Und dass keiner von uns jemals in so einen Stand hineinkommt, wo er von sich sagen könnte, du, ich hab's gar nicht mehr nötig, zu Gott umzukehren. Ich brauche das nicht, ich bin doch gut. Ich bin ja nicht so schlecht wie die anderen. Jesus unterscheidet die Menschen nicht danach, ob sie besser oder schlechter sind als die anderen, weil für ihn das überhaupt gar keine Rolle spielt. Jesus unterscheidet die Menschen nach einem ganz anderen Kriterium. Ob sie von Herzen zu Gott umkehren oder ob sie nicht zu Gott umkehren wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und Jesu Ziel und Auftrag, der Lebensinhalt Jesu war es, Menschen zur Umkehr zu Gott aufzurufen. Dafür hat er gelebt, dafür ist er auch gestorben, dass wir zu Gott umkehren können. Es darf dabei natürlich nicht verschwiegen werden, dass mich Umkehr zu Gott etwas kosten wird. Denn wer zu Gott umkehrt, der kann nicht mehr länger so beten und so denken wie ein guter Mensch, wie ein Pharisäer. Wer zu Gott umkehrt, der kann nicht mehr länger so in dem Gefühl leben, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ein Glück bin ich nicht so wie die. Sondern wer zu Gott umkehren will, dessen Denken und Beten wandelt sich von ein Glück bin ich nicht so wie die, hin zu, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Oh Gott, hilf mir, ich habe mich verlaufen. Ich schaff's nicht allein. Ich brauche dich. So zu beten, so zu Gott umzukehren, das bedeutet, dass ich mich erniedrigen muss. Deshalb bedeutet Umkehr auch, ich lege meinen Stolz ab, meine Selbstzufriedenheit ab und gestehe vor Gott ein, ich schaff's nicht allein. Ich brauche deine Hilfe. Und dennoch kann ich sagen, Umkehr ist im Kern eine freudige Sache. Sie beginnt zwar damit, dass ich mein Scheitern eingestehen muss, meinen Stolz ablegen muss, aber was betont Jesus am Ende von diesem Gleichnis ausdrücklich? Er betont, dabei bleibt es nicht stehen. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer von Herzen zu Gott umkehrt, der wird erleben, dass Gott ihm eine so viel höhere Würde für sein Leben schenken wird, als wir sie uns selbst jemals hätten zulegen können. Denjenigen, die wirklich von Herzen zu Gott umgekehrt sind, spricht Gott in seinem Wort zu, ihr gehört zu Gottes auserwähltem Volk, ihr seid ein königliches Priestertum und Kinder des lebendigen Gottes. Das sind doch Ehrentitel, göttliche Ehrentitel, die letzten Endes doch viel mehr wert sind als aller Stolz, den wir bei unserer Umkehr verlieren könnten. Und darum konnte ja auch schon Luther sagen, Umkehr oder Buße ist ein fröhliches Geschäft, weil wir viel mehr gewinnen dabei, als wir für den Augenblick an Stolz aufgeben müssen. Ich glaube, der Zöllner aus dem Gleichnis hat seinen Schritt nicht bereut, auch wenn er ihm die Verachtung des Pharisäers eingebracht hat. Der Pharisäer konnte für den Augenblick seinen Stolz wahren. Er konnte weiterhin seinem eigenen persönlichen Gescheitertsein aus dem Weg gehen. Er beharrte einfach weiter darauf, ein Glück bin ich nicht so wie die. Damit hat er sich nicht selbst erniedrigt, sondern sogar selbst erhöht, und zwar auf Kosten von anderen. Und genau dieser Selbsterhöhung, dieser trügerischen Selbstzufriedenheit, kündigt Jesus umgekehrt die Erniedrigung an. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Denn wer nicht umkehren will, der wird mit seinem Lebenskonzept früher oder später scheitern und irgendwann vor dem Scherbenhaufen seines Lebens zu stehen, entweder jetzt oder spätestens in der kommenden Welt. Das ist noch 1000-mal demütigender als aller Stolz, den ich bei der Umkehr zu Gott verlieren kann. Aber genau an dieser Stelle liegt auch die Ermutigung, der Zuspruch Gottes für dich. Dass dieser Gott nämlich zu uns sagt, wenn du zu mir umkehrst, zu mir, zum lebendigen Gott, dann darfst du heute Morgen gerechtfertigt und im Frieden nach Hause gehen, im Frieden mit Gott, weil Gott niemand abweist, der zu ihm kommt. Kein Fehler, den du in deinem Leben gemacht hast, kann so groß sein, dass er dir die Umkehr zu Gott versperrt. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Dieses einfache, von Herzen gesprochene Gebet hat aus einem bösen Zöllner einen Menschen gemacht, der gerechtfertigt und in Frieden mit Gott zurück nach Hause gehen konnte. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Wann hast du zum letzten Mal so gebetet? O Gott, sei mir Sünder gnädig. Hast du überhaupt schon mal so gebetet? In Jesus Christus zeigt Gott seine ganze Liebe zu uns Menschen. Und diese Liebe Gottes ist es, die uns immer wieder zur Umkehr einlädt, die uns ruft, die um unser Herz wirbt. Da ist ein leises, göttliches Rufen und Werben um dein Herz. Ein leiser Ruf zur Umkehr, den jeder hören kann, der stille wird vor Gott und ihm sein Herz öffnet. Aber es ist ein leiser Ruf, weil Gott uns in diesem Ruf nicht als gewaltiger, allmächtiger Weltenherrscher gegenübertritt, sondern als liebevoller, besorgter Vater, der uns mit seinem Ruf zur Umkehr nicht überfällt, uns nicht zwingt oder überrumpelt. Gott behandelt uns wirklich wie seine Söhne und Töchter, nicht wie seine Sklaven. Einen Sklaven ruft man nicht liebevoll zur freiwilligen Umkehr, sondern man befiehlt ihm einfach, umzukehren. Und wenn er es nicht tut, zwingt man ihn mit Gewalt dazu. An einer solchen Umkehr hat Gott überhaupt kein Interesse, sondern er ruft uns als Söhne und Töchter zu sich und nicht als Sklaven. Gott möchte, dass wir in freiwilliger Liebe auf sein sanftes, leises Rufen antworten. Und die Antwort auf Gottes Rufen, die wir geben können, ist, dass wir umkehren. Umkehr ist die einzige Antwort, die wir Gott geben können. Und Gott ruft auch dich heute Morgen zur Umkehr. Er lädt dich ein, zu ihm umzukehren. Er lädt dich ein, umzukehren, auch wenn du das in deinem Leben vielleicht noch nie getan hast und auch gar nicht so genau weißt, was dich da erwartet. Er lädt dich aber auch ein, umzukehren, wenn du dein Leben Jesus schon gegeben hast und zu ihm gehört. Aber da sind immer noch bestimmte Dinge in deinem Leben, wo du erneut Umkehr zu Gott nötig hast und vielleicht auch nicht zum letzten Mal nötig haben wirst. Wo wir eigene Wege gegangen sind, die uns von Gott weggeführt haben. Gottes Einladung zur Umkehr gilt heute Morgen für jeden Einzelnen von uns. Und Jesus selbst ist es, der diese Einladung in Matthäus 11, Vers 28 für alle Menschen ausspricht, auch für dich Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Amen. Wir nehmen uns jetzt ein paar Minuten der Stille, des stillen Gebets. Und wenn du heute Morgen diesen leisen Ruf Gottes zur Umkehr gehört hast, dann möchte ich dir Mut machen, ihm jetzt leise im stillen Gebet zu antworten. Nachher in der Gebetsgemeinschaft wird auch noch Möglichkeit sein, dies laut zu tun. Aber wenn du jetzt sein Rufen hörst, dann warte nicht und sprich es jetzt im leisen Gebet vor ihm aus. Du darfst ihm einfach ganz offen und frei sagen, wo du in deinem Leben umkehren möchtest. Barmherziger und heiliger Gott, wir stehen vor dir und wollen nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Herr, du lädst uns ein, umzukehren zu dir. Lass uns deinen Ruf zur Umkehr immer wieder hören. Du weißt um all die Irrungen und Wirrungen in unserem Leben, um all die falschen Wege, die wir schon gegangen sind, die uns immer nur noch weiter weg von dir geführt haben. Du weißt, wie oft wir uns schon in Gedanken über andere Menschen erhoben haben und insgeheim gedacht haben, ein Glück bin ich nicht so wie die. Ich bitte dich, dass wir erkennen dürfen, wo wir umkehren müssen. Ich bitte dich, dass du uns deine Vergebung und deine Liebe schenkst. Danke, Herr Jesus, dass mit dir Neuanfang wirklich jederzeit möglich ist, dass wir gerechtfertigt und in Frieden mit dir nach Hause kehren dürfen, wenn wir umkehren. Und wenn wir zu dir kommen, nimmst du uns an, so wie wir gerade sind. Und so bitte ich dich, dass dein sanfter Ruf zur Umkehr immer wieder unsere Herzen erreicht und bewegt. Danke dafür, Herr, dass du uns nicht aufgibst, sondern durch diesen Ruf zu dir ziehst. Amen.